Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir feiern dieses Wochenende St. Martin, den Namenstag des Namenspatrons unserer Gemeinde. Das war für mich, nach zugegebenermaßen jetzt dann doch 10 Jahren, mal ein Anlass, mir das Bild von St. Martin, das ja sehr groß und eigentlich sehr prominent, aber auch etwas im Dunkeln in unserer Kirche hängt, mir das mal genauer anzugucken. Ich habe festgestellt, es entfaltet seine Schönheit nur, wenn es ins rechte Licht gerückt wird. Vielleicht müssen wir darüber mal nachdenken. Da, wie es da so dunkel hängt, kann es nicht leuchten und nichts erzählen. Es braucht Licht von außen und dann wird es schön. Damit sind wir eigentlich mittendrin, denn auch St. Martin leuchtet bis heute ja nicht aus eigener Kraft und eigener Anstrengung, sondern er leuchtet und wirkt durch das Licht Jesu, das ihn erleuchtet hat und das durch ihn in der Welt bis heute leuchtet, durch sein Beispiel. So, ich habe es mal kopiert, damit wir es vor Augen haben und Sie sich nicht ständig umdrehen müssen und Nackensteife kriegen. Ich habe mich im ersten Gottesdienst ungefähr 5-mal entschuldigt, dass es so klein ist. Ich mache das jetzt nur einmal am Anfang. Ich gestehe, um in die Details zu gucken, ist es etwas mühsam. Aber es ist, wie es ist. Und ich denke und hoffe, dass alle zumindest die Möglichkeit haben, es sich angucken zu können. Gucken wir mal ins Zentrum. Natürlich ist da der bekannte Teil von Martin und dem Bettler, die Mantelgeschichte, die, so hoffe ich, jedes Kind noch kennt. Theo, Geschichte von St. Martin ist bekannt?
Ja, sicher. Genau, so geht das. Genau, ja, sicher. Sehr gut.
Was an dieser Darstellung etwas ungewöhnlich ist, ist, dass Martin hier den Mantel nicht mit dem Schwert zerteilt, sondern dass er den Bettler ganz nah an sich ranzieht und ihn mit in diesen einen großen Mantel mit einhüllt. Ich denke, das macht einen Unterschied, ob man das sozusagen den Schwerpunkt darauf legt, wie er den Mantel mit dem Schwert teilt, oder ob man das so darstellt wie hier auf dem Bild. Denn in der Szene mit dem Schwert teilt Martin ja etwas in zwei, was eigentlich zusammengehört, und gibt eine Hälfte davon weg. Und je nach Perspektive kann man dann sagen, da steht ein Gewinn, aber vor allem ein Verlust im Mittelpunkt. Vorher war es noch ein ganzer, jetzt ist es nur noch ein halber. Der Schwerpunkt liegt auf dem Teilen und auf dem Weggeben. Manche Menschen tun sich schwer mit Teilen, weil sie sagen, da verliere ich was. So wie es hier dargestellt ist, wie wir Martin hier vor Augen haben, liegt der Schwerpunkt woanders. Martin teilt die Wärme, die sein Mantel schenkt, mit dem Bettler. Er gewinnt aber gleichzeitig nicht nur etwas, sondern jemanden. Er gewinnt einen Menschen an seiner Seite. Die beiden, Martin und Bettler, rücken ganz eng zusammen. Martin teilt eine Sache und gewinnt einen Menschen. So gesehen macht Teilen Freude. Oder so gesehen wird deutlich, warum Teilen Freude macht. Oder wir sind hier in der Kirche, warum Teilen etwas Heiliges ist. Nicht der Verzicht, den wir dabei möglicherweise empfinden, macht das Teilen heilig. Verzicht ist ja ein gängiges Wort in vielen Debatten heute, sondern heilig wird das Teilen durch den Gewinn, einen Menschen gewinnen. Und deswegen, finde ich, kann man Mila eigentlich nur wünschen, dass sie genau diese Erfahrung in ihrem Leben immer wieder macht. Dass sie Menschen in ihrer Nähe hat, die sie in ihre Nähe ziehen, so wie jetzt bei Mama auf dem Schoß. Menschen, die sie in ihre Nähe ziehen und sie wärmen mit dem, was sie haben, äußerlich und innerlich. Und wir wissen, diese Erfahrung, wenn man die früh im Leben macht, dann trägt das im Leben gute Früchte. Auch das können wir Mila eigentlich nur wünschen, dass sie Teilen einmal selbst als etwas Heiliges erlebt, dass sie gerne gibt, ohne groß zu zögern, dass sie ein offenes Herz haben wird und Menschen gewinnt. Kurzum, dass sie eine starke Persönlichkeit wird. Wo aber kommt die Kraft zum Teilen her? Wenn wir Teilen vorwiegend als etwas betrachten, wo man was weggibt, dann heißt die Logik, teilen kann eigentlich nur der, der ganz viel hat. Also immer die anderen natürlich, klar, ne? Denn die anderen haben ja immer alle mehr. Denn die merken dann ja gar nicht, dass einem hinterher was fehlt. Ne? Also wenn ich einen ganzen Kleiderschrank voll habe und einen halben Mantel weggebe und gar nicht merke, dass der fehlt, dann kann ich das leicht machen. Martin verkörpert aber eine ganz andere Logik des Teilens. Er teilt und er gewinnt jemanden hinzu. Dahinter steckt die Erfahrung, die Martin kurz, der Legende nach zumindest, kurz nach dieser Szene macht, in der er seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hat. Das wird auf unserem Bild dargestellt in diesem Kasten oben rechts. Und jetzt wird es ein bisschen klein und jetzt muss man mal so ein bisschen gucken, wie man das scharf vor Augen bekommt. Ich versuche zu erklären, was da oben zu sehen ist. Die Legende erzählt, dass Martin schläft. Martin wird hier sitzend dargestellt. Ich weiß nicht, warum er sitzt. Ich liege immer, wenn ich schlafe. Aber gut, vielleicht war das aus darstellerischen Gründen hier gegeben. Also Martin schläft, hier sitzend dargestellt. Man sieht diesen Fetzen, der ihn da noch so etwas unkleidsam umhüllt, diese rote Mantelhälfte. Und im Traum erscheint ihm, links neben ihm, Christus selbst. Und der trägt die andere Mantelhälfte, die Martin dem Bettler geschenkt hat. Und in modernen Worten könnte man sagen, dass Christus zu Martin in etwa sowas sagt wie: Du hast einen Menschen beschenkt und damit hast du mich beschenkt. Du hast einen Menschen beschenkt und mich gewonnen. Und so wird deutlich, warum Martin im Teilen keinen Verlust erlebt hat, sondern eigentlich einen Gewinn. Ja? Er leert seinen Kleiderschrank, aber er füllt sein Leben mit sinnvollem Tun und mit der Nähe Jesu. Diese Erfahrung, Kleiderschrank leeren und Christus gewinnen, die befähigt ihn, sein Leben zu ändern. Und ich glaube, wenn dieses Mantelteilen eine einzelne Episode in Martins Leben gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Aber weil er sein ganzes Leben verändert hat, ist diese Geschichte bis heute bewahrt geblieben. Wie sie sein Leben verändert, das sieht man auf den anderen Teilen. Und wir springen mal in dem Bild nach oben links. Auch da sieht man wieder Martin rechts stehend, erkennbar an diesem nach wie vor recht unvorteilhaft aussehenden halben Mantel. Und links vor ihm kniet jemand. Das ist sein vorgesetzter Offizier. Und Martin gibt sein Schwert zurück. Das ist sozusagen er gibt seinen Beruf auf. Martin war Offizier in der römischen Armee. Und jetzt gibt er seinen Beruf auf. Sagt, ich trete aus. Ich möchte künftig nicht mehr den Befehlen des Kaisers in Rom gehorchen. Ich möchte künftig den Geboten Gottes gehorchen. Das soll sein Handeln bestimmen. Und die logische Folge ist, er lässt sich taufen. Das sieht man links unten in diesem hohen Kasten, und das ist so ein bisschen wuselig. Da sind viele Menschen unterwegs. Oben stehen Soldaten, unten wird ordentlich getauft. Und Martin sieht man am linken Bildrand stehen, in der oberen Hälfte, diese hohe, aufrecht stehende Person, die so ein bisschen nach oben guckt. Und plötzlich hat er wieder einen ganzen Mantel an. Wie kommt das denn? Eben war es noch so ein halber Fetzen, jetzt ist es wieder ein ganzer. Das ist eine spannende Form der Darstellung. In der Taufe kommen die beiden Mantelhälften wieder zusammen. Die Hälfte, die Martin behalten hat, und die er verschenkt hat, werden sozusagen in der Taufe wieder zusammengefügt. Ich verstehe das so. Dieser halbe Mantel sah ziemlich mickrig aus. Aber in der Taufe wird er sozusagen von Gott wieder vollständig bekleidet. Ein ganzer, ansehnlicher Mensch. Und im letzten Bildteil rechts unten, da sieht man dann, wie Martin Bischof wird. Da liegt unten so einer, der sieht aus, als wäre er gestorben. Das ist er wohl auch. Das müsste Martins Vorgänger sein. Und links daneben, auch schon mit Bischofsmütze, wieder in den roten Mantel gehüllt, sieht man ihn, wie er sozusagen seinen Vorgänger beerdigt. Martin wird Bischof in der französischen Stadt Tours. Das ist historisch verbürgt. Bischöfe, nach damaligem Verständnis, waren das die Menschen, die am dichtesten an Gott dran sind. Ja, und dann kamen die Priester und dann war so das ganze gottferne andere Volk. Das verstehen wir heute natürlich anders, zum Glück. Aber Bischöfe sind nach damaligem Verständnis eben auch die Menschen, die Verantwortung für den Glauben anderer Menschen übernehmen, die von Gott erzählen. Modern könnte man sagen, es sind Menschen, die sich aus dem Glauben heraus engagieren. Fromm könnte man sagen, es sind Menschen, die sich von Gott in den Dienst nehmen lassen. Der Mantel führt uns im Grunde durch die ganze Geschichte und durch die Bilder von St. Martin und zeigt, was aus der Sicht Gottes eigentlich wirklich geschieht. Da steht nämlich nicht das tugendhafte Teilen im Vordergrund, da steht nicht das Weggeben im Vordergrund als moralisches Beispiel. Ne? Ja, Martin hat das so gemacht und jetzt müsst ihr das auch alle so machen. Sondern es geht darum, ein ansehnlicher Mensch zu werden. Es geht darum, nicht nackt vor Gott dazustehen. Und das gelingt uns, indem wir teilen, was wir haben. Indem wir uns gegenseitig wärmen mit dem, was wir haben. Darin begegnet uns Christus und er bekleidet uns mit der Liebe und Wärme, die wir eben noch verschenkt haben. Das ist dann ein Segenskreislauf. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.